Hello，Hello，Hello。Debated, korrekt. Massive debate. Mein Fahrrad ist immer noch nicht da. DHL schreibt jetzt seit 3 Tagen, dass es im Moment, wie heißt das? Ich muss mal kurz nachgucken. Im Zielverteilzentrum oder sowas? Moment, lass mich mal kurz schauen. DHL sagt, die Sendung ist in der Region des Empfängers angekommen und wird im nächsten Schritt zur Zustellbasis transportiert. Das sagen die jetzt schon seit 3 Tagen. Ich bestelle ein Fahrrad. Vor dem Winter, warum nicht? Das Beste ist, das ist eigentlich so wie bei vielem, wenn man Bock hat mit irgendwas anzufangen, macht's gleich. Und schiebt das nicht irgendwie auf, weil man glaubt gar nicht, wie gut die Sache schon immer ein halbes Jahr später läuft, wenn das was für einen ist. Nur vielleicht stellt man auch fest, das ist nichts für einen. Dr. Bruno Pxxx. Dankeschön für den Sub. Ja, also keine Ahnung, was mir DHL damit sagen will, dass es 3-mal jetzt schon in der Region des Empfängers angekommen ist. Ich dachte eigentlich, dass das Paket nur einmal in der Region des Empfängers ankommen könnte. Es ist dann einfach die ganze Zeit noch in der Region des Empfängers da. Naja, gut. Man weiß nicht, was DHL da treibt. Das ist nicht mal aktuell. Da gibt es neuere Streams, muss man im Archiv gucken, wo ich richtig echtes Arch Linux, by the way, installiere und nicht so Fake Arch Linux wie Manjaro. Fake Arch ist nicht mal angesagt. Echtes Arch, by the way. Nur dann kann man sich echter Arch Linux User. Du meinst, der fährt mein Fahrrad zu mir heim? Ja, das könnte natürlich sein. Das wird's erklären, dass es ein bisschen dauert. Wobei, so weit weg ist das gar nicht. Ich mach mal kurz Package Update. Moin, Tomux. Guck, der Pepo ist auch schon kurz vorm Bett, vor Bett getime. Ja. Igel, mach mal Ausrufezeichen. Glaub, Archiv oder so? Dann findest du die Seite, wo es das Archiv gibt. Du kannst sogar. Moment, was? Exa mit Eza? What? Moment. Haben die sich umbenannt? Siehste, wo wir da dabei sind. Ein weiterer Grund, warum ich von diesen ganzen, wir rewriten jeden Scheiß in Rust nix halte. Ich benutze es eigentlich gar nicht. Ich kann es jetzt gerade mal kurz removen. Da hast du dann irgend so ein unmaintainedes Ding. Da bleibe ich lieber beim Standard LS. Und mache ich ja auch. Ich verwende das eigentlich gar nicht mehr. Wow, Alter. Was ist denn hier los? Was will der hier alles updaten? Abseil. Bester Name. Hört sich an, als muss man kurz eine Runde Pepo Pupu machen. Abseil CP. Okay, es ist C++. Moment. Ist das ein Joke darauf, dass C++ so kacke ist? Warum das so heißt? Was ist Abseil C++? Okay, das haben wir uns schon mal angeguckt. Kommen abseilen. Okay, was auch immer es ist. Keine Ahnung. Gut, dann. Ja, dann lassen wir den nochmal updaten. Leute, 4,4 Gig Updates. Gib ihm. Da wird jetzt Windows erstmal 20 Minuten für brauchen. Aber Arch, by the way, ist da natürlich schneller. Man sollte fairness halber sagen, Pac-Man ist da schneller. Und danach muss man auch die ganzen User-Repos updaten. Wie war eigentlich das Meeting, wo du extra hingefahren bist? Was war das? Ach, das! Du meinst letzte Woche. Letzte Woche Freitag. Ja, du meinst das Top-Secret-Meeting, wo ich nichts zu erzählen darf, ja. Ja, das hat alles funktioniert. Aber Top-Secret. Chat. Ihr dürft nichts erzählen, ne? Noch nicht mal, dass es das gegeben hat. Aber ich weiß ja, sowas ist sicher bei euch. Öffentlich im Internet ist es eigentlich immer das Beste, sowas zu sagen. Nee, deswegen kann ich euch da auch nichts Großartiges drüber erzählen. Aber es war nichts. Also, nichts super Spannendes, ja. Ich hab da ein paar Sachen getippt. Ja. Eine Sache kann ich euch erzählen, das ist nicht geheim, top secret. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr erleben. Dass es nochmal passiert. Und zwar, guck mal hier, Update fertig, 4,4 Gig. Und zwar, ich musste bei diesem top secret geheim Meeting, musste ich ein paar Sachen eintippen. Und das eine war ein bisschen längere kryptische Zeichenfolge. Und ich habe irgendwie gefühlt, was weiß ich, wie viel das waren, 160 Zeichen oder so, ohne zu sehen, was ich tippe, fehlerfrei eingetippt. Und danach haben die Leute applaudiert. Ich habe tatsächlich für 160 Zeichen Tippen Applaus bekommen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Habe ich auch gedacht, okay, das war jetzt einmal erlebt, nie wieder wird das passieren. Ja, great. Hat das was? Ja. Nein, nichts mit Twitch. Du musst das Protokoll schreiben. Nee, zum Glück nicht. Je nach Meeting finde ich das gar nicht so schlimm. Als Azubi habe ich immer freiwillig Protokoll geschrieben. Ich weiß auch nicht mehr, was mich da geritten hat. Warum? Ach so. Kann sagen, warum geht's ja weiter? Als Azubi habe ich immer gerne freiwillig Protokoll geschrieben. Ich glaube, das war eine meiner üblichen Taktiken, um unangenehmen Sachen aus dem Weg zu gehen. Vermutlich. Ich kann den Zusammenhang nicht mehr herstellen. Aber ihr kennt das ja wahrscheinlich. Wenn ihr wisst, dass random unangenehme Sachen passieren, dann ist es besser, man meldet sich freiwillig zu den unangenehmen Sachen, dann werden sie nicht so unangenehm und man hat danach Ruhe. So. Wisst ihr, was ich meine? Ich vermute mal, dass es sowas gewesen ist. Aber ich weiß nicht mal, warum ich als Azubi so oft freiwillig Protokoll geschrieben habe. An sich finde ich Protokoll schreiben kacke. So dumm vor allem. Kennt ihr das, wenn dann irgendwelche Leute in irgendeiner Besprechung sitzen und sagen dann so, ja, auf dem ABC-System ist XYZ kaputt und dann hat dann der sowieso gesagt, dass B auf dem A muss zu Z. Und ihr denkt euch dann so, Alter, was labert ihr da eigentlich? Was weiß ich, was soll ich denn jetzt aufschreiben? Am Anfang habe ich immer, also gerade wo ich noch Azubi war, habe ich immer gedacht, das muss man jetzt irgendwie verstehen. Aber mittlerweile habe ich kapiert, dass man das eigentlich gar nicht verstehen kann. Deswegen ist das Einfachste, wenn man ein Protokoll schreibt, einfach danach zu fragen, so, okay, schön, dass ihr jetzt Bescheid wisst, aber was schreibe ich denn ins Protokoll dafür? Und oftmals kommt dann als Antwort, ach, lass raus, ist nicht so relevant. Das ist immer das Geilste. Wenn dann teilweise 20 Minuten über irgendwas wild diskutiert wird, und du fragst dann, ja, was schreiben wir da ins Protokoll? Ach nee, lass mal, kein Protokoll. Leute, irgendwas stimmt mit der Linux-VM nicht. Die ist langsamer als sonst. Was ist denn das? Ich spüre das. Irgendwas? Kernel-Update oder so? Hat's zerstört? Irgendwas ist da richtig langsam gerade. Was ist denn da los? Lass mal was checken. Wobei. Habt ihr es gesehen? Habt ihr Stocken gesehen? Ja, guck mal. Das hat alle. Guck mal, so alle 10 Sekunden hat es einen Hänger. Ja, guck mal. Es ist die Frage, ob das Tastatur-Input ist? Oh, und? Was ist jetzt los? Guck mal, meine Statusbar ist auch kaputt. Ja, da habe ich natürlich richtig Bock drauf jetzt. Oh. Erstmal muss ich meine Status. Oh, das. Alter, ist. What the. Oh, das ist ja hyperlaggy gerade, das. Die VM. Ich glaube, ich muss mal Kernel downgraden. Da ist irgendwas da kaputt. Warum? Das ist bestimmt mein Shell-Plugin, was nicht richtig funktioniert. Ja, nice, da sind wir wieder. Okay, jetzt müssen wir erstmal Kernel downgrade machen. Alter, ist das laggy. What the fuck? Hab ich. Nee, hab ich bestimmt nicht. Downgrade. Nee. Wie downgraden wir überhaupt einen Kernel unter Arch Linux? Hab ich noch nie gemacht. Nee, wir installieren. Ich weiß, wir installieren einfach den LTS-Kernel und dann ist gut. LTS, bam. Zack. Einfach, wir installieren den LTS-Kernel, der wird wahrscheinlich wieder besser funktionieren. Ich glaube, das hat bei Linux wirklich niemand bisher behauptet. Reboot. Ich hab doch rebootet gerade. Die Guest Tools, die sind auf jeden Fall aktiv, sonst hätte ich nicht Fullscreen. Sonst hätte ich nicht Fullscreen Video und würde hier. So, wir rebooten einfach mal schnell in den LTS-Kernel und dann sollte besser funktionieren. Alter, ist das lahm? Das ist ultra laggy. Oh nee, Leute, ich habe System D Boot. Wie heißt das? System D Boot D oder sowas? Oder so. Wie stellt man da überhaupt die. Okay, Leute, Premiere, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir sollten mal einen Snapshot. Guck mal, wie lange das hängt. Wir sollten an der Stelle mal einen Snapshot machen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Oh, ich hab noch einen Snapshot vom 22.8. Ja, den kann ich löschen. Snapshot vom 22.8. ist unsinnig. Ich muss. Okay, wie macht man in. Das muss man jetzt mal kurz gucken. Wie macht man in System D Boot D? Wie stellt man da einen LTS-Kernel ein? Moin Veganer Nico TM. Leute, ich werde noch zum richtigen Weep langsam. Ich habe jetzt die letzte Woche über 3 verschiedene Animes geguckt. Bald ist Weep Time angesagt. Normalerweise, ehrlich, ich habe früher nie Animes geguckt. Aber witzig ist, ich guck nichts Actionreiches. Ich guck so ultra belangloses Wohlfühlzeug irgendwie. Ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert mit System D. Kann sein. Ich weiß nicht. Wir fragen das Arch Linux Wiki. Das weiß bei sowas eigentlich immer Bescheid. Guck mal, Alter, ist das laggy? Was ist denn da los? Sailor Moon, nein. Mit Debian wäre das nicht passiert. Das ist richtig. Das stimmt. Mit Debian hätte ich zwar die Hälfte der Software nicht, aber korrekt, mit Debian wäre das nicht passiert. Okay, SystemD Boot. Heißt das Boot D? Wie heißt denn das? Guck mal hier, Arch Linux. Also, Install. Moment. Bevor ich an meinem Bootloader rumfuddel, machen wir erstmal einen Snapshot. Eines der weiteren Riesenvorteile von VMs. Bootctl install, das habe ich ja wahrscheinlich schon. Installation using xbootldr. Nee, installiert habe ich es doch schon. Updating. Update. Okay, das erscheint mir super typisch systemd, versteht Kassau wieder zu sein. ESP Loader Conf. Ist der Loader das, was im Bootmenü drin steht? Okay, werden wir mal root. cd/boot. Und dann Loader. Loader-Conf. Nee, das ist. Alter, ist das. Das ist ultra laggy. Loader? Entries? Rel? Was ist das denn? Type 1, okay, alles klar. Obviously. Chat, ich hoffe, jedem ist klar, was Type 1 bedeutet. Das ist so offensichtlich, das muss ich jetzt nicht erklären. Was sind... Ah, guck mal hier. Created by Arch Install am 21.01. Okay, ich werde mir das mal kopieren. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich kopiere das mal. Und nennen wir es mal Linux LTS Conf. So, Linux. Ja gut, aber wie lade ich denn jetzt mein LTS-Zeug? Was habe ich denn in Boot alles drinnen liegen? Ach, guck mal, minus LTS, minus LTS, minus LTS. Minus LTS, minus LTS. Arch Linux LT, ups, oh, LTS, Litz LTS. Das Wallpaper ist POG. Das kannst du auch verwenden, wenn du willst. Das gibt's öffentlich auf GitHub. So, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt reboote, sind dann die Einträge schon geändert? Guck mal, wie das leckt. Das ist ja nicht normal. Jetzt bin ich gespannt. Chat, was meint ihr? Steht jetzt LTS zur Auswahl oder nicht? Okay. What? Das war ein bisschen schnell. Also die Bootmenü-Auswahl war vielleicht etwas zu quick, ja. Da muss ich wahrscheinlich ein bisschen Tastatur spammen. Ah, hier. Okay, ich spamme jetzt einfach die Up-and-Down-Taste in meiner VM, dann sollte ich... Ja, easy. LTS. Hog. Guckt mal, wie viel schneller das ist. Seht ihr das? Und jetzt laggt auch nichts mehr. Fixed. LTS-Kernel. Okay, wir müssen warten, bis es einen neuen Kernel gibt, dass meine VM nicht mehr ruckelt. Nice. Guck mal hier. Jetzt laggt nichts mehr. Guck mal hier. Hui. Muss den Kernel nicht anzeigen. Das ist auf jeden Fall der LTS-Kernel. Das ist komplett... Das ist Unterschied wie Tag und Nacht. Hier laggt nichts mehr. Alles flüssig. Was war der Fix für den Lag? LTS-Kernel installieren. Der neueste Kernel hat irgendwelche Schmerzen in meiner VM. So ist das halt, wenn man Bleeding Edge Arch Linux, by the way, benutzt. Ne, guck, keinerlei Lags. Okay, sehr schön. So, jetzt mal Updates hinterher. Sehr gut. 6.1 LTS auch. Das wird's gewesen sein. Das Rust-Feature hat das Lag verursacht. Sehr schön. So. Sehr schön, sehr schön. Ja, ja. Was? Wie was? Du hattest das auch in Manjaro, hast das auch in der VM? Was hältst du von Immutable Betriebssystem? Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich meine, in Zeiten von Containerisierung und möglichst, sag mal, Immutable Infrastruktur und eher Config-Ändern neu aufbauen, ist das irgendwie ein logischer Schritt. Für tägliche Arbeit bin ich mir da nicht so sicher, ob das der Weisheitsletzter Schluss ist. Was für Animes ich geguckt habe. Okay, also. Ich habe zuerst geguckt die zweite Staffel von, ich weiß nicht, wie das auf Japanisch heißt, Jobless, wie heißt das? Nicht Resurrection. Jobless Reincarnation habe ich geguckt, die zweite Staffel. Wie gesagt, ich werde noch zum Ultra Weep hier, ich sag's euch. Dann habe ich geguckt, wie hieß das? I maxed out my levels while killing slimes for 300 years oder irgendwie sowas. Frag mich nicht, wer sich diese Titel ausdenkt. Und dann habe ich geguckt, Kobayashi's Dragon Maid. Das ist übelst. Leute, fragt mich nicht. Das sind alles übelst so, wie nennt man das? So cute Zeug. Weiß nicht, warum mir das gerade so zusagt. Das ist super entspannend, alles zu gucken, weil da passiert nichts Schlimmes. Das kannst du dir angucken. Und denkst du, ja, die Welt ist in Ordnung, so. Weiß nicht. Ich sag euch, Leute, ich werde hier noch zum Weeps in. Schau den. Ja, das hab ich gehört. Aber eigentlich bin ich gar nicht so der riesen Anime-Gucker. Aber so die letzten paar Wochen habe ich tatsächlich recht viel geguckt in der Richtung. So. Nur eins muss ich sagen, so der japanische Humor, da zündet noch nicht so wirklich. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Also was mir aufgefallen ist, die Japaner finden es super lustig, wenn irgendwas Blödes passiert und sich einer dann gefühlt 2 Stunden lang entschuldigt und von allen dafür angeschrien wird. So diese Szenen gibt es in allen möglichen wiederkehrenden Varianten, ne? Das scheint so eine typische Japan-Humor-Geschichte zu sein. Keine Ahnung. Also damit werde ich noch nicht so wirklich warm mit manchen Sachen, wo ich mir denke, okay, also super lustig war das jetzt nicht. Aber dafür ist die Welt irgendwie, wenn man sich die richtigen Sachen anguckt, in Ordnung. Wahrscheinlich ähnlich, wie wenn meine Mutter im ZDF Rosamunde Pilcher guckt, gucke ich mir irgendwelche cute Animes an, dann ist die Welt in Ordnung, ja. Was wird gemacht? Nix. Ich weiß nicht, was mit den Titeln los ist, ja. Die Titel sind teilweise 3 Seiten lang. Nee. Bestimmt nicht. Wie gesagt, normal bin ich eigentlich kein großer Anime, zumindest bis jetzt. Ja, kein großer Anime-Gucker. Vielleicht waren die Alter, was mit der Musik los? Ah. Vielleicht war so danke für den Sub. Vielleicht waren die Sachen, die ich bisher in der Vergangenheit mal immer so ein bisschen Probe geguckt habe, einfach nicht mein Genre. Keine Ahnung. Hat mir nie so sonderlich zugesagt. Also die letzten paar, die ich geguckt habe, fand ich ganz nice. Ich kann halt mit diesem ganzen übertriebenen 5000 verschiedenen Attacken und wie soll man das beschreiben? So, ich wurde verletzt, aber ich habe nicht mit voller Kraft gekämpft, sowas. Damit kann ich ehrlich gesagt relativ wenig anfangen. Also ich hab bisher nichts auf Deutsch geguckt. Ich habe den einen habe ich auf Englisch geguckt und die anderen auf Japanisch mit Untertitel. Wobei das echt anstrengend ist. Da gewöhnt man sich aber wahrscheinlich mit der Zeit dran, oder? Untertitel lesen. Zumal man sagen muss, die Story ist bei den meisten jetzt nicht so super komplex, dass man da gar nicht mitkommt, wenn man auch nur so Also es reicht eigentlich, wenn man so ein paar Wörter in den Untertitel liest und dann versteht man eigentlich meistens, um was geht. Igel, danke für den Sub. So. Oh! Bezos muss ins Weltall, Leute. Der Scam Train ist am Start. Was war das für eine Frage hier oben? Irgendwas habe ich gerade gelesen. Was? Kann man bei Hetzner einfach eine Windows 10 Anwendung laufen lassen, auf die ich von überall zugreifen kann, um es wie ein Desktop zu verwenden? Das kannst du. Also einfach eine Anwendung kannst du nicht laufen lassen. Du kannst dir den Windows-Server in der Cloud kaufen und darauf was laufen lassen. Das kannst du mit RDP verwenden wie einen Desktop, aber halt wie einen bisschen laggy Desktop. RDP ist halt laggy. Ich meine, okay, X-Forwarding ist noch deutlich mehr laggy, aber trotzdem. Also, du kannst, das ist nicht zu vergleichen mit irgendeinem Game-Streaming-Service von der Latenz oder so. Es ist auch ehrlich gesagt nicht dafür gedacht, Desktop-Anwendungen laufen zu lassen. Also könntest du machen, ist aber wahrscheinlich keine allzu schlaue Idee, zumal das Ding auch public im Internet erreichbar sein müsste. Dementsprechend, also sicher zu machen, müsstest du wahrscheinlich noch ein VPN bauen. Da nicht. Also wenn du sowas haben willst, ich glaube, Microsoft selbst hat mittlerweile Windows Cloud, Windows VMs, die wohl auch mit Hardware Acceleration und verbessertem RDP und so funktionieren, möglichst latenzfrei. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Keine Ahnung, wie das so ist. Just Marv, danke für den Sub. Das stimmt überhaupt nicht. Heute zeigt einfach Mist an. Das stimmt. Deswegen finde ich SSH halt POG. SSH ist halt schön per Default sicher. Okay. Datenbank mit Anwendungen wie sinnvoll aufbauen. Drei Anwendungen mit je einer DB. DBs auf VMs laufen lassen und von außen drauf connecten oder alle DBs zu einer migraten. Aber und dann mit Nutzern von außen drauf, wo jeder Nutzer nur seine DB sehen kann. So hundertprozentig habe ich es noch nicht kapiert. Dir geht es im Prinzip darum, ob du eine fette Datenbankkiste hinstellen willst, wo dann die Anwendung jeweils drei, also sag mal, eine fette Datenbankinstanz, VM, und da drin dann für jede Anwendung eine Datenbank anlegen. Kann man machen, ist man. Das kommt. Also, wenn das alles zu einem Service gehört und man es einfach haben will, kann man das ohne Probleme auch so machen, ja. Ist schwer zu sagen, was da pauschal besser ist. Ich meine, Backup-mäßig und so nimmt sich das nix. Weil du kannst die Datenbanken, auch wenn die alle in einer liegen, unterschiedlich backuppen, wie du willst, und restoren. Und so. Also ich persönlich würde wahrscheinlich, schwer zu sagen, es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn du da jetzt irgendwie keine super hoch verfügbaren Anforderungen dran hast, ja, oder du irgendwie Performance-Probleme kriegst, weil die alle super krass viel Datenbank-IO verursachen, würde ich tatsächlich alles mehr oder weniger auf eine, also wenn es, muss halt Sachen, na, also wenn das jetzt irgendwie sowas Kleines ist, hobbymäßig ist von dir, dann nimm eine VM und hau alle drei Anwendungen drauf, inklusive Datenbank, fertig. Da würde ich mir gar keine Gedanken zu machen. So. Wenn das was Business-mäßiges ist, dann würde ich tatsächlich ganz anders machen. Dann würde ich gar keine Datenbank selbst betreiben, sondern mir eine Managed-Datenbank irgendwo holen. Dann muss ich mich nämlich nicht um die Datenbank großartig kümmern, was Updates vom OS und sonst was angeht. Und Backups sind auch easy as fuck zu machen. Aber natürlich muss ich ein bisschen mehr bezahlen. Hat aber den Vorteil, du musst dich halt um nichts kümmern. Es soll alles im Haus bleiben. Das kann man, ich glaube, man kann das pauschal nicht sagen. Also wenn das was, ich würde wahrscheinlich dann eher danach gehen, wie intern das Management von den Anwendungen gehandhabt wird. Also sprich, wie sehr macht es Probleme, wenn die Anwendungen von drei unterschiedlichen Teams betreut werden, mit unterschiedlichen Release-Zyklen und allem, wenn das alles auf einer großen Datenbank VM zusammenläuft. Ich meine, eigentlich, in der Theorie, sollte das ja nichts machen. Das hängt ja alles nicht zusammen, obwohl das in der gleichen VM läuft. Aber vielleicht gibt es ja doch mal irgendwelche Wartungsarbeiten, wo dann die zentrale VM runtergefahren werden muss und die einen sagen, ja, unsere Anwendung darf nur ab Mitternacht stehen, die anderen sagen, das darfst du auch tagsüber machen und die nächsten kommen an, ja, ab 2 Uhr nachts ist okay. Also wenn es da so organisatorische Probleme gibt, dann ist vielleicht besser, man macht 3 einzelne Kisten. Handhabungstechnisch würde ich sagen, ist wahrscheinlich das angenehmste, eine Datenbank zu haben. Und je nachdem, wie das Management der Kisten ist, bietet sich vielleicht auch an, die ganzen Anwendungen selbst auf eine VM zu machen. Eventuell mit ein bisschen HA, aber je nachdem, was es ist, braucht ihr das vielleicht auch gar nicht. Aber damit nicht jeder was sehen kann. Naja, jeder kann ja gar nichts sehen. Weil die Leute gehen ja nicht direkt auf die Datenbank, die gehen ja auf dein Web-Backend, an deine Web-API. Gut, du kannst jetzt natürlich sagen, okay, wenn du eine Sicherheitslücke in deiner Backend-Software hast, dann könnte man theoretisch auf Daten der anderen Anwendungen darüber zugreifen, wenn man irgendwelche SQL-Sachen drüber ausführen kann, ja, dann musst du gucken, dass du deine Berechtigung in der Datenbank so vergibst, dass der eine das andere nicht lesen kann. Das ist aber gar kein Ding. Also das ist wirklich kein Problem. Also ich weiß es nur in Postgres. In Postgres ist das ziemlich einfach. Datenbank-User anzulegen und Berechtigung zu vergeben. Übrigens auch schön, wenn du eine Managed-Datenbank hättest, kannst du das direkt, wenn du per Terraform aufbaust oder über das jeweilige Cloud-Web-Frontend machen. Oh, was ist mit dem Chat hier los? Ah, willkommen im Chat, okay. Warum hat er Nightbot Overwatch 2019? Moment, was siehst du als Nachteil von flachen Hierarchien? Boah, jetzt heute sind aber die Five-Head-Questions am Start, oder? Sehe ich da irgendwelche Nachteile? Dass alle einem auf den Sack gehen. Keine Ahnung. Ah, fällt mir jetzt so spontan. Also ganz ehrlich, hättest du mich das Umgedrehte gefragt. Was siehst du als Vorteil von flachen Hierarchien, hätte ich genauso überlegen müssen. Ich glaube, man muss sich als erstes mal Gedanken drüber machen, ab wann ist eine Hierarchie flach? Was ist denn für dich eine flache Hierarchie? So nach dem Motto, sobald es mehr als 2 Ebenen gibt, mehr als 3? Oder wie ist das? Also, ich meine, dort, wo ich bisher gearbeitet habe und dort, wo ich jetzt arbeite, ist es eigentlich relativ ähnlich. Da würde ich sagen, es ist nicht übertrieben mit Hierarchien, aber es gibt halt recht sinnvoll aufgeteilte Sachen. Also bei uns ist es so, wir haben einen Teamleiter, der hat dann vielleicht verschiedene Untergrüppchen, die haben aber keine eigenen Leiter mehr. Also beispielsweise bei uns, wir haben ein Team für Linux, ein Team für Storage und ein Team für Windows. Jeweils mit so Leute sind für so 7 Stück oder so. Also sagen wir so um die so plus minus so in dem Dreh, so um die 20 Leute pro Team. Darüber gibt es dann einen Abteilungsleiter IT. Das stimmt nicht. Nein. Darüber gibt es dann einen Abteilungsleiter für IT-Infrastruktur. Und darüber gibt es noch einen IT-Abteilungsleiter. Frag mich nicht, wie man das dann nennt. Also, das würde ich nicht sagen, dass das flach ist. Aber ich finde es eigentlich ganz sinnvoll, vor allem halt auch bei der Größe. Oh. Das, ja, weiß ich nicht, ob das so sinnig ist. Ich meine, es hat sicherlich seine Vorteile, dass, also ich kann jetzt auch nur raten, ne? Also sowas hatte ich noch nicht, dass du Teams hast und darüber kommt der CEO, so nach dem Motto. Und du hast Teams, Teamleiter, CEO. Also das hatte ich in der, naja, doch, doch. Damals, als ich beim Internetprovider gearbeitet habe, war das so, aber das war ja auch, wie viel hatten wir da? 200, 250 Leute oder so, Mitarbeiter. Ja, da hatten wir unterschiedliche Teams, hatten einen Teamleiter und danach kamen eigentlich schon die Chefs. Ja. Was war da der Vorteil von? Habe ich jetzt eigentlich keinen gesehen, weil die mir extrem auf den Sack gegangen sind. Ich meine, man kriegt vieles schneller mit. Das mag vielleicht eines der Vorteile sein. Beziehungsweise ungeschönter. Das ist vielleicht auch eines der Nachteile von so ein bisschen komplexeren Hierarchien, dass vieles gefiltert wird von unten nach oben und von oben nach unten in der Hierarchieebene. Wenn es die Ebenen dazwischen verkacken. Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Fällt mir echt nichts ein zu gerade. PDE versus IDE. Wollen die mir sagen, ein Personal Develop Environment versus ein Integrated, was auch immer. Die Leute machen da immer eine Wissenschaft draus. Das reimt sich auf kein Stream. Ich würde sagen, ein Stream, oder? Und was muss man generell, was reimt sich auf Stream? Mean. Was ich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Scream. Stream. Beam. Team? A Beam auch? Stream. Meme. Meme reimt sich auch, oder? Stream und Meme? Naja, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich gut, oder? Stream, Meme. Naja, sehr, sehr halbherzig. Sonst fällt mir nichts mehr ein. Fragen wir doch mal. Stream reimen. Okay, was reimt sich auf Stream? Alter! Was ist das für ein Vorschlag? Was reimt sich auf Stream? Nazi-Regime! Was ist das für eine Seite, Mann? Also, das wäre das Letzte, woran ich gedacht hätte. Was reimt sich auf Stream, Alter? Merkwürdige Seite. Chat, müsst ihr zugeben, da hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht, dass sich das da drauf reimt. Reimt sich besser als Meme. Naja. Moin, Anpfiff. Irgendwelche Subs übersehen? Habe ich übersehen. Anpe, danke schön für den Sub. Weißt du, woran ich das gesehen habe? Dass ich wahrscheinlich was übersehen habe? Weil ich habe deinen Namen hier relativ selten gesehen, habe aber gesehen, okay, du hast einen Keks. Moment. Hat er eben gerade subscribed? Du hast schon öfters mal. Das ist der zweite Monat schon. Habe ich gar nicht mitbekommen. Marv, Pog Subscription hier. Ah. Gut, da kann ich meine VM mal wieder ausmachen. Übrigens, le letztens jemand bei uns auf der Arbeit hat gemeint, er fährt Server nur runter mit Init. Keine Ahnung, was muss man dafür überhaupt machen? Init 0 oder ist das Reboot? Init 5? Ich weiß gar nicht, wie man damit einen Server runterfährt, ehrlich gesagt. Und bis ich dann rausgekriegt habe, dass der früher reiner Solaris-Admin war und da macht man das wohl so. Weiß ich, was war, was, Init 5 ist Reboot? Nee, Init 5 ist grafische Oberfläche, okay. Und was ist. Okay. Init Reboot, weil ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Init 6 ist Reboot, okay. Init 6 macht nix, okay. Init 0 macht auch nix. Okay, nice. Arch Linux, by the way. Halt? Wirklich? Tatsächlich. Ha! Oh, CPU has been disabled. Okay, alles klar. Jetzt hat meine VM den Geist aufgegeben. Also ehrlich gesagt, ich benutze nur Power Off und Reboot und an was anderes. Aha, ja, das ergibt natürlich Sinn. Oh nein, ich habe wieder meinen verbuggten Kernel geladen. Wo stellt man denn hier im Basis.md um, dass der den richtigen lädt? Warte mal. Boot? Loader? Loader-Conf vielleicht? Nee, Timeout 3 ist okay. Ja, wo stellt man hier den Default ein? Entries? Tja, das weiß ich nicht, wie das geht. Dann reboote ich jetzt nochmal und starte den LTS-Kernel. Alter, ist das laggy mit diesem... Was backt da so rum? Crap, das ist kein Crap. Das ist Systemd Boot. Ich habe mir da bisher noch nie Gedanken drum gemacht, aber bei Crap hätte ich es gewusst, wie das funktioniert. Aber Systemd Boot D oder wie sich das nennt, da weiß ich das nicht. Max, machst du eigentlich jetzt eher Linux in der Cloud oder ist das Zeug sehr... Ich mach zu 95% Linux Cloud. Aktuell zumindest. Wir haben aber auch relativ viele Systeme noch on-prem, wie die coolen Leute das sagen, stehen. Da mache ich auch ab und zu was, aber aktuell ist es 95% Cloud. Und davon tatsächlich auch Linux nur so quasi von der Zuständigkeit her. Es sind zwar letztendlich Linux-Kisten, aber es ist hauptsächlich... Also Linux-Kisten und unten drunter, aber es ist hauptsächlich Kubernetes. Oder sehr viel Terraform in letzter Zeit für Infrastruktur aufzubauen. Natürlich baut das dann oftmals Linux-Kisten auf, aber mit denen habe ich dann gar nicht so viel zu tun. Ja. Ich muss denen auch mal alle beibringen, wie man richtig diagonal skaliert. Die skalieren, glaube ich, nur horizontal aktuell. Und die müssen auch mal lernen, wie das richtig geht. Wie dreidimensional diagonal skaliert wird. So wie sich das gehört. Wenn man richtiger Five-Hat Cloud Native sein möchte. Stonks. Ah. Was haben wir denn hier? Stimmt. Das Video wurde mir eben empfohlen auf YouTube. Das gucke ich mir jetzt mal an. Microsoft sagt nämlich, dass es jetzt einen Copilot für Windows 11 gibt. Das ist, glaube ich, Teil von dem, was wir uns letztens angeguckt haben. Aber wir gucken uns mal das offizielle Werbevideo von Microsoft dafür an. Wahrscheinlich, um festzustellen, dass es wieder irgendein halbherziger Schrott am Ende ist. Aber man weiß ja nie so genau. Lass uns mal die 1 Minute 40 oder wie lang ist, 1 Minute 51 mal kurz checken. Was ist eigentlich horizontal und diagonal skalieren? Skalieren, klar, aber horizontal und diagonal. Also, ich versuche das mal zu erklären. Horizontal skalieren, ich bringe das immer ein bisschen durcheinander. Ich versuche mich mal zu konzentrieren, dass ich es nicht falsch rum wieder erzähle. Ja? Also, wenn man von Skalieren bei Infrastruktur spricht, dann gibt es hauptsächlich zwei verschiedene Sachen, die man machen kann. Das eine ist horizontal skalieren und das andere ist vertikal skalieren. Mit horizontal skalieren ist gemeint, man startet die Anwendung auf mehreren, also mal angenommen, du hast eine Anwendung, die du betreiben willst, es gibt mehr User, nächsten Monat noch mehr User, noch mehr User, noch mehr User, oder du hast morgens viele User, abends keine, also es fluktuiert relativ stark und dann hast du jetzt die Auswahl, okay, was mache ich? Dann kannst du zum Beispiel sagen, ich skaliere horizontal. Das bedeutet, du startest die Anwendung einfach mehrfach. Also du skalierst das in die Breite. Und wenn dir die Hardware nicht mehr ausreicht mit den CPU-Cores, dann stellst du eine zweite Hardware daneben, zum Beispiel im Kubernetes-Cluster, einen weiteren Cluster-Node daneben und startest die Anwendung mehrfach. Also du gehst quasi in die Breite. Das nennt man horizontal skalieren. Vertikal skalieren wäre das Gegenteil davon. Du machst die Kiste, auf der die Anwendung läuft, fetter. Ja? Du upgradest die. Du gibst dir 128 GB RAM und noch 2 CPUs mehr. Das wäre vertikal skalieren. So. Und nachdem das ja jeder kann und wir hier im Stream 5-Fett sind, skalieren wir einfach diagonal. Das ist nichts, was es in der Wirklichkeit gibt. Das ist einfach was ich mir hier ausgedacht habe. Also, aber du kannst damit sicherlich die ein oder anderen Consultants verwirren, wenn du die das fragst. Weil Consultants haben ja immer so diese allwissende Aura, die sie sich gerne andichten wollen, so nach dem Motto, ich weiß das schon. Und du kannst ja mal einen Consultant fragen, ob er dann auch, Lösungen fürs diagonale Skalieren anbieten kann. Und da bringt man bestimmt den einen oder anderen ins Schwimmen, weil er keine Ahnung mehr hat, was du eigentlich meinst. Naja, kann man nicht horizontal und vertikal skalieren, warum denn nicht beides? Naja, weil du entweder horizontal skalierst oder vertikal. Du kannst natürlich sowohl als auch, also du kannst auch beides machen, aber da hast du nicht wirklich diagonal skaliert, sondern du hast einmal deine Kisten erweitert und noch Kisten stärker gemacht. Also du hast einmal horizontal skaliert und dann vertikal skaliert. Es ist nicht so, dass es wie in Paint wäre, wo man einfach oder in irgendeiner Bildbearbeitung so hier diesen Skalierungsdings hoch nach rechts oben zieht und auf einmal werden deine Kisten größer und mehr. Was ja in Paint auch nicht passiert. Wenn man es genau nimmt, skaliert Paint eigentlich nur vertikal. Also für Infrastruktur gesprochen, skaliert Paint nur vertikal. Also nehmen wir mal an, du hast hier einen Server, du hast hier einen Server, du hast hier noch einen Server und wenn du jetzt in Paint sagst, ich hoffe, das geht in Paint, wenn du jetzt in Paint sagst, ich skaliere das diagonal, dann hast du in Wirklichkeit eigentlich nur vertikal skaliert, weil deine Kisten fetter wurden. Aber es wurden nicht mehr Kisten. Also aus Infrastruktursicht ist das eigentlich nur vertikal skaliert. Ey Max, ich überlege, meinen Arbeitgeber zu wechseln. Hast du eine Idee, wie ich nach einem Zwischenzeugnis fragen kann, ohne dass es komisch ist? Ja, habe ich. Also wenn du nicht einfach sagen willst, Jungs, ich bin schon so lange dabei. Wie sieht es mal aus mit einem Zwischenzeugnis? Es gibt zwei Sachen, die immer ganz gut sind. Das erste ist Vorgesetztenwechsel. Und das zweite ist, was immer geht, du sagst, dein Aufgabengebiet hat sich die letzten Jahre über oder die letzten Monate, was auch immer, erweitert, verändert, wie auch immer. Und nachdem wir in der IT arbeiten und laufen, irgendwelches neue Zeug dazukommt, ist das eigentlich immer was geht. Und dann sagst du, das ist das und du willst ein Zwischenzeugnis haben. Letztendlich werden die immer ein bisschen was wittern, wenn du nach einem Zwischenzeugnis fragst, weil niemand fragt random nach einem Zwischenzeugnis. Aber ich persönlich finde das nichts Schlimmes, nach einem Zwischenzeugnis zu fragen. Ja, genau so sieht's aus. Kommt immer auf die Anwendung an, letztendlich. Ja, genau. Es kommt letztendlich immer auf die Anwendung an. Am besten ist, also im Cloud-Umfeld, ist es in der Regel am besten, du kannst, also wenn du horizontal skalieren kannst, da fährst du in der Regel besser. Und wahrscheinlich auch eine ganze Ecke günstiger. Also wenn du dir ganz viele kleine VMs hinstellen kannst als Nodes, ist das meistens besser, als wenn du 3, 4 mega super krass fette dir hinstellst. Die kosten, also unverhältnismäßig mehr. kannst du teilweise 800 Euro im Monat für eine VM bei Google ausgeben. Aber die VM-Preise bei Google sind eh jenseits von all dem, was ich privat mir leisten würde. Also da muss ich sagen, das geht bestimmt, wenn man Glück hat, wenn man Pech hat nicht. Aber das Ding ist halt das. Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf den Arbeitgeber an. Aber das Ding ist halt das, selbst wenn die einen nochmal beschwätzen, dass man noch da bleibt, so nach dem Motto, ah, okay, bevor du abhaust, dann geben wir dir noch ein bisschen mehr Geld. Die Sachen, die dich aufgeregt haben, die sind ja, nachdem du mehr Geld bekommen hast, nicht weg. Und es ist selten rein das Gehalt, warum man einen Arbeitgeber wechselt. Ich meine, das ist sicherlich eines der wichtigsten Faktoren. Ich meine, wir gehen alle arbeiten, weil wir ordentlich Geld verdienen wollen. Nicht, weil wir sagen, ja, ich mache das nur, weil ich es so super geil finde. Also natürlich ist das ein großer Punkt, aber die allermeisten Leute kündigen sicherlich nicht nur wegen dem Gehalt und weil sie woanders mehr bekommen, sondern das hat oftmals auch noch andere Gründe. War ja bei mir auch so, beim letzten Arbeitgeber. War nicht nur das Gehalt, war auch der Umgang mit Homeoffice, wo man immer wieder tolle Ankündigungen gemacht hat und dann wieder Rückzieher. Und auch, dass der Laden nicht aus seinem eigenen Kack, den er gebaut hat, lernen wollte und das immer schön geredet hat. Es gab ein paar Sachen, die mich genervt haben. Und in der Summe, ja, und natürlich kann man woanders auch mehr verdienen, in der Summe hat es dann dazu geführt, dass ich woanders hin bin. Und hätte ich jetzt von denen mehr Geld bekommen, wo sie sich ja auch nicht mal richtig zu durchringen konnten, weil sie irgendwie ein bisschen pepega gewesen sind, denen sind ja noch 100, über 100 Leute, ich glaube 102 Leute angeblich weggerannt dieses Jahr, bis es dann endlich mal gecheckt haben, dass sie den Verbliebenen ein bisschen mehr Geld bezahlen müssen. Aber selbst das hätte ja wahrscheinlich nichts gebracht, weil die Dinger, die mich aufgeregt haben, ja auch noch da waren. Gerade der Umgang mit Homeoffice, der war ja auch noch da, der war ja nicht weg. Auch wenn sie mir mehr Geld gegeben hätten. Also, da hätten sie mir schon extrem viel mehr Geld geben müssen, dass mich der Umhang, dass mich dieses, ach, wir kommen jetzt einfach mal alle wieder komplett ins Büro und solche Dinger, dass ich da das weiter gemacht hätte. Da hätten sie schon sagen müssen, wir bezahlen die einfach mal das Doppelte. Aber selbst dann, es ist ja nicht so, als bin ich groß auf ich meine, ich verdiene über einen gewissen Level, wo ich sage, ey, wenn es jetzt doppelt so viel ist, ist nice, aber es ist jetzt auch nicht, als müsste ich mich krass einschränken, wenn es das nicht ist. Da ist mir es lieber, sie haben eine ordentliche Homeoffice-Regelung noch dabei. Also das hätte mich trotz doppelt so viel Geld immer noch abgefuckt. Und dementsprechend sind die Probleme ja nicht weg. Ja. Aber ich finde den Rechner, hat jetzt nichts direkt mit den Preisen zu tun, ich finde den Rechner für Azure irgendwie angenehmer als den Google-Rechner. Bei Google fehlt dann irgendwie immer die Hälfte. Bei Azure bin ich meistens ganz gut mit hingekommen, aber der Google-Rechner ist weird champ. Nee, perfekt ist es nirgendwo. Aber bei mir ist es so, Sachen, die... Also es gibt zwei Arten von Dingern, die mich nerven, ja. Es gibt Sachen auf der Arbeit, die nerven mich, weil ich sie halt unsinnig finde, ja. Wie zum Beispiel in manchen Bereichen übertriebene bürokratische... im Kreis gelaufene Zeug oder... Was gibt es da sonst noch? Ja, irgendwelche Leute, die meinen, hier, wir müssen das jetzt in Perl programmieren oder was auch immer, ja. Irgendwelche, es gibt sicherlich ein paar Sachen, die mir auf den Keks gehen, so technischer Natur und sowas, aber das interessiert mich persönlich nicht. Das ist nichts, wo ich sagen würde, oh, da rege ich mich auch außerhalb der Arbeit drüber auf. Da denke ich mir so, okay, ist es total bescheuert, was in Perl heutzutage, aber okay, macht halt, wenn ihr wollt, ja. Okay, aber dann gibt's den anderen Typ von Sachen, wie zum Beispiel, wenn angekündigt wird, wir sind so ein super krasser, geiler, moderner Arbeitgeber und wir haben eine neue Homeoffice-Regelung. Unsere neue Homeoffice-Regelung lautet so nach dem Motto Mitarbeiter first und wir sind die allergeilsten und klärt einfach mit eurem Chef ab, wie man das mit Homeoffice bei euch umsetzen kann und wir kommen euch dann entgegen und füllt einfach nur mit eurem Chef zusammen diesen Antrag aus, reicht den ein und dann ist alles gut. Und sobald man den Antrag abgegeben hat, heißt es, wir lassen einfach nichts mehr von uns hören und ihr kommt gefälligst wieder ins Büro. Wir haben uns einfach nicht mehr dran erinnert, was wir noch vor 2 Monaten erzählt haben. So, das sind dann so Sachen, die regen mich nicht nur in der Arbeit auf, die regen mich auch so weiterhin auf. Und die gehen halt auch durch mehr Gehalt nicht weg. Die ersten Sachen sind mir eh schon egal. Und durch mehr Gehalt werden die mir noch egaler, wenn es mich nervt, okay? Aber manche Sachen fucken mich ab und da ist mir auch egal, wie viel Geld die mir bezahlen. Die ärgern mich dann weiter. Und es gibt, deswegen, perfekt, insofern, dass es nichts gibt, was dich aufregt. Das ist so, aber es sollte wenig von diesem Typ 2 aufregend sein, sondern solange das alles Typ 1 aufregend ist, ist das okay. Also, da sind wir gar nicht so weit voneinander weg. Guck mal, ich habe auch noch nicht oft meinen Arbeitgeber gewechselt. Ich habe beim Provider meine Ausbildung gemacht und danach kurz da gearbeitet. Dann bin ich gewechselt zur Bank in Frankfurt. Da war ich jetzt eine ganze Weile. Und jetzt bin ich zur Versicherung in Frankfurt gewechselt. Das war's. Okay, von meinen BWL-Ausflügen reden wir jetzt nicht. Will ich nichts mehr von wissen. Aber, also ich habe ja davor noch eine andere Ausbildung gemacht. Also angefangen. Aber das lassen wir mal weg. Das zählt nicht und das habe ich auch nie ernsthaft gemacht. Also ich meine, ich habe, wenn du so willst, eigentlich auch nur 2-mal den Arbeitgeber gewechselt. Ja, also für alle, die es nicht wissen, ich habe mal Bürokaufmann angefangen zu lernen. Und habe es aber nicht weitergemacht. Oder besser gesagt, Aufmann für Büroorganisation. Richtiger Schrott, Alter. Das Einzige, was ich von dieser Ausbildung noch weiß, habe ich auch schon oft gesagt, ist, wie man eine Buchhalternase macht und dass man linear oder degressiv abschreiben kann. Aber ich habe auch gelesen, dass degressiv abschreiben nicht mehr geht. Keck Business. Ja, dann muss er halt aber auch nicht mit rechnen, wenn die Leute dann abhauen. Wie gesagt, es kommt darauf an, ob das Typ 1 Generve oder Typ 2 Generve ist. Ich brauche einen neuen DSL. DSL, O2. O2 ist doch nur Reseller, oder? Ja, weil das ja so gut wie kein Stream heute ist. Du bekommst nicht mal Überstunden gut geschrieben. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt legal ist. Es sei denn, du hast irgendwie so Vertrauensarbeitszeit, Spezialvertrag oder sowas. Wenn du das nicht hast, dann sind die sogar, glaube ich, verpflichtet, das. Aber das ist gefährliches Halbwissen von mir, eine Zeiterfassung zu führen. Ja. Aber nicht nur daher. Sebasuchan! Ja. Danke für den Sub. So. By the way, ich use Arch als Hauptsystem. Endlich kein Windows mehr. Kratz. Du meinst... Leute, Achtung, es wird cringe. Du meinst... Mini-weich Windows... Ich finde das so cringe, diese Aussprache, Alter. Das machen nur die ganzen heiße Forums-Boomer, die das so nennen. Ich finde das so. Das tut schon richtig weh beim Aussprechen, ne? Das ist das schlimmste Subreddit, Mann. Arbeitsleben. Das ist so schrecklich, was da teilweise für ein Blödsinn geschrieben wird auch. Bei denen ist ja wirklich jeder Ratschlag so, haha, bist du dumm? Ich habe besser verhandelt. Schreib direkt Kündigung und Anzeige ist raus, so nach dem Motto. Das ist das schlimmste Subreddit. Jan, dankeschön für den Sub. So, ich wollte mir dieses komische Video an. Steam funktioniert auch. Ja, es funktioniert mittlerweile erstaunlich viel unter Linux, was Gaming angeht. Bis halt so dem Zeitpunkt, wo es halt mal nicht funktioniert. Und dann hast du halt gelitten. Und aktuell ist eines der größten Baustellen halt Anti-Cheat. Da wird sich wahrscheinlich auch auf absehbarer Zeit nichts ändern. Aber wenn man keine Multiplayer-Games spielt oder keine Games mit total wirren Kopierschützen, die da Probleme machen, ist das sicherlich gut nutzbar, ja. Macht es Sinn, das Frontend im Kubernetes-Cluster zu haben? Eigentlich nicht, weil die... Hä, natürlich macht es Sinn, das Frontend... Moment. Nur, dass ich das richtig... Du meinst nicht den Server, der dein Frontend ausliefert, oder? Weil der macht Sinn, im Kubernetes-Cluster zu haben. Ansonsten verstehe ich die Frage nicht. Weil, wie du schon sagst, die eigentliche Single-Page-Application oder was auch immer es ist, da kümmert sich der Client ja drum, der per Browser auf deinen Service connected. Aber die Systeme, die das Backend die das Frontend ausliefern, das macht schon Sinn, die im Cluster zu haben. Bietet sich ja auch an, die im Cluster zu haben. Oder du bist so modern und so bleeding edge, dass du sowas per, wie nennt sich das, CDN, Edge Computing, was auch immer machst. Auf Reddit geht auch keiner unter 100.000 arbeiten, ja. Ja, das stimmt. Ich bin sogar in letzter Zeit relativ wenig online. No Limit, danke für den Sub. Was ist deine Meinung zu SCCM? Ich weiß nicht, für was SCCM steht. Source Control Management oder was ist das? Microsoft System Center Configuration. Oh nee, dazu ist meine Meinung. Geh mir weg. Geh mir bloß weg. Dazu kann ich nur sagen, Keck Windows, Alter.
Piss dich, Aldo!
Damit will ich nichts zu tun haben. Du meinst sowas wie Winget? Oder gib mir auch Scoop oder Schokolad-Chocolate oder so? Ja, ich meine, es liegt in der Natur der Sache, dass die halt deutlich beschissener unter Windows sind als unter Linux. Wegen den ganzen Installern und teilweise auch nur grafischen Sachen. Aber besser als nix. Was sagst du zu PowerShell? PowerShell ist nice. Für Automatisierung. Aber nix zum interaktiv täglich nutzen, finde ich. Sieht Windows-Admins sicherlich anders aus. Sehen Windows-Admins sicherlich anders. Nein, würde ich auf gar keinen Fall benutzen. Mal blöd gefragt, wenn du eine SaaS-Anwendung deployen würdest, API Frontend-Datenbank, würdest du dieses hosten? Willst du eine Managed-Datenbank? Wahrscheinlich, oder? Also willst keine VM und da eine Postgres drauf machen, du willst eine Managed-Datenbank. Also preis-leistungsmäßig würde ich halt sagen, fährst du mit DigitalOcean wahrscheinlich günstiger als mit Google und Azure. Die Preise sind dort teilweise echt pepega. Aber der Kram funzt halt einfach. Wobei ich denke, DigitalOcean, habe ich aber persönlich jetzt nicht so viel Erfahrung mit, würde ich sagen, DigitalOcean funzt halt auch einfach. Also, wenn es nicht so sehr auf Geld ankommt, finde ich Google Cloud nicht schlecht. Ich sag jetzt mal Google Cloud anstelle von Azure. Azure kannst du genauso verwenden. AWS wahrscheinlich auch. Mit AWS kenne ich mich nicht gut aus. Ich sag jetzt einfach mal Google Cloud, weil ich in letzter Zeit mehr Google Cloud mache als Azure. Und je nachdem, was du vorhast, kannst du das ja auch richtig Cloud-Native machen. Also je nachdem, wie komplex dein API-Endpoint-Zeug ist. Entweder startest du die Container einfach nur per Cloud Run und fertig ist. Du brauchst keinen Kubernetes-Cluster, keine Linux-VM und nix. Oder du kannst ja auch ein Autopilot-Kubernetes-Cluster bauen lassen, je nachdem, wie viel Container-Workloads du hast. Frontend packst du in irgendeinen CDN. Und Datenbank kannst du beispielsweise eine Managed Cloud SQL Postgres oder sowas nehmen. Und dann hast du relativ wenig Sachen, um die du dich kümmern musst. Kostet natürlich ein bisschen mehr Geld. Am billigsten ist es auf jeden Fall, du gehst beispielsweise zu Hetzner, holst dir eine Linux-VM und machst den Kram selbst. Dann musst du dich aber auch um OS-Updates kümmern, um irgendwelche Datenbank-Anpassungen und was man nicht sonst noch alles für Datenbanken braucht. Nachdem ich von Datenbanken, das ist tatsächlich eines der Themen, wo ich sehr wenig Ahnung von habe, übelster Noob bin, finde ich ehrlich gesagt Datenbanken as a Service irgendwo managed sehr praktisch. Zumal es da auch mit Backups und allem total easy ist. Und Snapshots und sowas. Kannst du im Zweifelsfall über das Webinterface machen. Hast du schon mal was mit Argo CD gemacht? Ja, habe ich. Wie man hier im Stream sieht, im Archiv. Es ist immer schwierig, da so konkret was zu sagen, wenn man die jeweilige Anwendung nicht kennt. Es gibt ja da heute 1000 Varianten, was du machen kannst. Du kannst auch komplett Firefed Cloud Native machen. Du hast gar kein Backend, gar keine Backend-API in dem Sinn mehr. Du hast noch irgendwelche Cloud-Functions. Wobei ich sagen muss, ich finde es teilweise echt übertrieben. Das macht auch einfache Dinger mega komplex. Ich will nicht sagen, dass es pauschal unsinnig ist. Aber gegen eine, was weiß ich, .NET, Java, Python, Go, was auch immer, Backend-API ist eigentlich nichts einzuwenden. Man kann es mit Cloud Native und Skalierung und allem auch so übertreiben, dass es keine Sau mehr versteht und 50.000 Euro im Monat kostet, ohne dass es irgendjemand benutzt und Geld bringt. Also, ich finde, man muss es nicht übertreiben. Hast du das mal? Nee, habe ich nicht, aber wir haben uns letztens was angeguckt zu Unity. Ich weiß nicht, ob es da Neuigkeiten gibt. So, ich wollte mir dieses Windows AI Video angucken. Okay, also, wir kriegen jetzt den Windows 11 Copilot introduced, Leute. Ich hoffe, sie weinen uns nicht wieder was vor wie in der Windows 11 Präsentation. Warum sind diese Werbevideos immer so anstrengend? Ich krieg bei der beim Einsetzen der Musik schon irgendwelche Anfälle, ey. Alter! Wer macht denn diese Werbevideos immer? Boah! Paint! Krass! More secure. Uiuiui. Also, das ist sicherlich cool animiert und alles, aber ich finde diese Werbevideos so anstrengend immer. Die aus den 90er Jahren, die Werbevideos für Software und Hardware, die fand ich viel besser. Die waren immer so unfreiwillig komisch dumm. Und die hier sind so hipster poliert irgendwie und ich find die übelst anstrengend zu gucken. By the way, so wirklich AI habe ich jetzt noch gar nicht erkannt. Ja, New Outlook. Yeah, yeah, yeah. Oh, hier ist AI, Leute. AI am Start. Copilot. Ja, das ist das, was wir uns letztens angeguckt haben. Choose a conversation style. Wisst ihr, was mich einfach bei vieler Software heutzutage nervt? Warum muss das alles aussehen auf dem Desktop, was die Leute mit Maus und Tastatur bedienen? Warum muss das alles immer aussehen wie irgendeine billige Tablet-App? Ich sag nicht, dass es schlecht aussieht. Es sieht nach heutigen Maßstäben gut aus. So runde Dinger, Schatten, Kontrast, Animation. Aber es fühlt sich für mich nicht wie eine Desktop-Anwendung an, das meiste Zeug. Das fühlt sich einfach wie so eine billige Tablet-Anwendung. Open Spotify. Okay, dafür habe ich AI gebraucht. Play something to help me focus. Das will ich, oh, essentiell. Ohne AI wäre ich komplett aufgeschmissen gewesen, Spotify zu öffnen. Organize my Windows. Also Leute, bis ich Organize my Windows getippt habe, habe ich mein Windows in die richtige Ecke gezogen. Turn on Dark Mode. Witzig, das haben wir auch als eines der ersten Sachen im Stream ausprobiert. Weil mittlerweile findest du ja in den Windows Settings nichts mehr. Das heißt, für sowas ist der AI-Modus wahrscheinlich gar nicht schlecht. Nur mit dem Unterschied, dass das ja suggeriert, Windows hätte eine coole Animation beim Umschalten auf Dark Mode. Also das sieht nicht so aus, ne? Das ist rein Post-Processing animiert. Switchen auf Dark Mode sieht ganz unspektakulär ruckelig aus unter Windows. Ja, dass das eingebaut ist, das finde ich ganz praktisch. Das ist okay. Das ist gut. Letztendlich ist AI dafür auch irgendwo mit auch noch am besten geeignet, für irgendwelches Text, ja, Ideen, Titel, Texte zusammenfassen, ein bisschen umschreiben, Sätze umschreiben. Dafür ist AI wirklich gut. Und das ist nice, dass das eingebaut ist. Ich frage mich, ob die damit dann auch irgendein Abo-Modell verkaufen wollen. So nach dem Motto, sie haben jetzt 20 freie Abfragen für, keine Ahnung, in ihrem Office-Paket sind 20 freie Abfragen, der Rest braucht ein ChatGPT-Abo, oder in Windows sind 20 freie Abfragen, der Rest braucht ein Office 365-Abo. Sorry, Microsoft 365 heißt es ja, ist ja nicht mehr Office 365. Wollen wir wetten, man kann den Kran noch nicht mal richtig skalieren an der Seite, man kann da nichts groß. All diese Hipster-Musik, die macht mich übelst nervös. Das ist so schrecklich, diese Musik. Ah, ich halte diese Werbevideos nicht aus. Okay, Background Remover drin. Okay, nice, das ist gut. Braucht man immer mal wieder. Ja, ich bin zu Boomer für diese Sorte Werbevideos. Windows 11. Nice. Soll ich euch auch mal zeigen, was Windows 11 ist? Was auch super hip und modern ist? Passt mal auf, ich zeige euch was. Das hier. Das ist auch super, super hip und modern. Also vor allem sowas hier und sowas. Das sieht einfach so, so modern und elegant aus. So diese Icons, die man hat für Ordner unter Windows. Weil es ist ja nice, dass man einen AI-Assistant hat, aber wie wäre es denn mal beispielsweise mit ein paar gescheiten Icons? So, zur Abwechslung. Damit könnte man ja vielleicht irgendwas anfangen. Oder das, oh, High-Res-Bild hier. Oder der Drucker. Ist der nicht auch super moderne? Ist das jetzt im Dark Mode? Das hier? Weil in Windows ist so halbe halbe. Das ist im Dark Mode, ja, aber nicht alles. Also das ist im Dark Mode. Ach so, ja, Moment, Moment, Moment. Das ist ja, also, das ist jetzt nicht. Ich hab jetzt gesagt, mein Windows. Also das ist nicht nur in meinem Windows so. Das ist normal, dass unter Windows nicht alles im Dark Mode ist. Weil das hier kann beispielsweise gar kein Dark Mode. Also mein Windows ist im Dark Mode, aber die Ordner-Details, die können kein Dark Mode. Und natürlich das Icon-Auswahlmenü auch nicht. Logisch. Das kann man von Microsoft ja auch nicht erwarten, dass man so ein Fenster dunkel färben kann. Die Technologie ist einfach noch nicht da. Vielleicht sollte man das mal den AI-Copilot fragen. Das Hintergrundbild hast du auch auf deinem Windows. Weißt du, was noch viel nicer ist als dieses Hintergrundbild? Das Hintergrundbild. Und da gibt es einen Hintergrund für jede Tageszeit. Guck mal, du hast hier für jede Tageszeit hast du. Du hast Mittagessen Pepo, du hast Keks-Ess Pepo, du hast Arbeits-Pepo, du hast Energy Booster Pepo, Nudel und Lachs Pepo, das versteht wahrscheinlich auch keiner, der den Stream nicht regelmäßig guckt. Bügeleisen Pepo, Workout Pepo, normaler Sonnenaufgang, Frühstücks Pepo, Cornflakes Pepo, Croissant, Schlafen, Träumen, Abenddings, YouTube gucken. Also für jede Jahreszeit auch, für jede Tageszeit ein. Okay, jetzt wissen wir was. Chat, was haltet ihr von Windows 11 Copilot? Jetzt, wo ihr es gesehen habt. Also ich sehe mich das schon benutzen. Vielleicht für irgendwelche Textzusammenfassungen oder generiere mir fünf Clickbait-Titel für YouTube. Aber ansonsten, für die ganzen anderen Funktionen werde ich es nicht benutzen. Für was der Bügeleisen-Pepo steht? Für gar nichts. Für Hausarbeit. Für Bügeleisen. I quit Amazon. After 2 months.
And we always talked about it in the...
Already ripped them. And I would get like a knot in my stomach, which...
Okay, das kann man tatsächlich mal angucken, dass es nicht so geil bei Amazon ist, wie man sich das vielleicht denkt. Aber das wusste ich schon, dass bei Amazon nicht so geil ist. Weil man hört eigentlich von, also wenn man sich die Großen anguckt, hört man so drumherum von Amazon eigentlich nur das Schlechteste. Und auch von den anderen Großen ist ja die Verweildauer der Leute nicht so groß. Gab doch mal irgendeine Statistik, dass die meisten Leute, die bei den Großen, ja, Facebook, Google, Microsoft, Amazon und so, arbeiten, dass die im Durchschnitt nur 1,5 Jahre dabei bleiben. Oder 1,1 Jahre oder irgendwie sowas, ja. Einfach Pass of Exile 2. Hoffe, dass das irgendwann demnächst nochmal rauskommt. Guck mal, Leute. Die Werbevideos aus den 90ern. Die waren auch mega schlecht, ja? With Miami Vice. Aber die waren ja wenigstens unfreiwillig cringe, dumm und komisch. Und nicht so hipster-mäßig. Angeblich soll Steve Ballmer ja einen Stuhl nach jemand geworfen haben, als er gesagt hat, dass er jetzt zu Google wechselt. Aber danach wurde das ja dementiert. Er hat gesagt, das ist nie passiert. Aber zutrauen würde ich es ihm trotzdem. So, lass uns doch mal schauen. Warum ist Neatcode? Haben wir von dem schon mal was geguckt? Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Warum hat Neatcode Amazon gequittet? Wahrscheinlich, weil Amazon Kackladen ist. Aber man weiß es ja nicht, ne? Ich vergaß, Moment, wir sind ja auf einer Amazon-Plattform. Da muss man bestimmt ein bisschen aufpassen, was man sagt, ja? Ich glaube gar nicht, dass Amazon ein Kackladen ist. Amazon ist bestimmt der allergeilste Arbeitgeber auf der Welt.
And we always talked about it in the sense that you have to be intense. And in fact,
da war aber noch ganz schön jung. Da war er noch nicht im Weltall.
If you ever had to give up friendly in order to have intense, we would do that. So if we needed to be intense and combative, we'd do that before we'd be not intense. But
I don't really talk about my personal life on here, but if you follow the channel, you know that I was unemployed, then I made this YouTube channel, then I got into Google, and now I quit. But I never really talked about why I was unemployed in the first place. Well, the short answer is that after I graduated, I actually accepted an offer from Amazon, and I worked there for 2 months, and then I quit. I'll give a bit of backstory. I grew up with my mom.
Ach so, ich dachte, das ist voll aktuell jetzt mit Amazon.
Two brothers. My dad had drug problems and pretty much abandoned us, and I mainly just wanted to like help my family. We were poor and we definitely knew it. I remember as a kid, I was like playing outside and then I fell. I looked down at my knee.
Playing outside?
And it was bleeding.
Okay, ich habe auch immer draußen gespielt, wo ich noch klein war. Das waren aber auch noch andere Zeiten. Da hat man daheim auch noch keine Computer und Internet und schon mal gar kein Smartphone. Da musste man draußen spielen. Aber sobald ich Computer daheim hatte, war vorbei mit draußen spielen.
And the first thought I had was, damn, my mom just bought me these pair of jeans and I already ripped them. And I would get like a knot in my stomach, which is the worst feeling. Now, this isn't a sob story. I think some people spend their whole lives like looking for a purpose, but I already had mine. So when I was lucky enough to be the first in my family to go to college, my goal was simple. Get a degree as quickly as possible so I can get a high-paying job and then help my family. And I actually did.
So, ich sage euch jetzt mal, der Sinn des Lebens für mich. Ich möchte in meinem Leben möglichst viel von dem machen, worauf ich Bock habe und möglichst wenig machen müssen, was mich abfuckt. So. Das war es eigentlich schon. Easy.
Easy.
That I got my CS degree, I failed some interviews, but I managed to get an offer from Amazon where I was supposed to make like 140k a year. And let me actually prove it to you.
Das ist ja für Ami-Verhältnisse, glaube ich, gar nicht so krass viel, oder? 104.000 oder 140.000. Was hat er gesagt?
Make like 140k a year.
Ah, 140.000. Das ist aber für Ami-Verhältnisse, glaube ich, auch gar nicht so krass.
Here. And let me actually prove it to you. This is actually the backpack they gave me. Anybody who works at Amazon can probably confirm. I think everybody gets this. I put like a sticker on it. But other than that, it's the same Amazon backpack. When I got the offer, I felt like a huge weight lifted from my shoulders. This is what I worked my whole life for, and it's finally gonna pay off. Going into it, I
und dann hat er festgestellt, dass es sackt, bei Amazon zu arbeiten. Das stelle ich mir direkt nach dem Studium schon ziemlich nach Schock vor. Stellt euch mal vor, ihr träumt die ganze Zeit davon, so nach dem Motto, in dem Bereich zu arbeiten und dann vielleicht sogar bei einem der richtig großen Unternehmen. Und dann fangt ihr da an und dann ist halt das ein richtiger Kackladen.
Intimidated because it's like, wow, this is Amazon. It's gonna be a well-oiled engineering machine. I joined the Alexa org. There were 4 experienced engineers on the team, and like 5 or 6 new grads had just joined, including me. And one of the first
ja, muss ja auch bei Amazon rennen, ja wohl auch laufen die Leute weg.
My manager said to me was, the team is a little burnt out, so try not to ask questions. Now,
ist halt blöd, wenn man neu
I
ist,
don't
ne?
mind a challenge, but for some reason this was different. I had like so much anxiety just trying to read my screen. Like I could not concentrate. I felt like something in my brain broke. Like the glue that was holding everything together was just coming apart. Even tasks that were like trivial for me in the past.
Ich meine, wenn du neu in einem Team bist und das Erste, was du gesagt kriegst, ey, hier läuft's scheiße, halt mal die Klappe und fragt nix. So, das ist schon blöd, weil wie willst du, wenn du neu irgendwo bist, ohne zu fragen, überhaupt reinkommen, ja? Das geht doch gar nicht.
Just felt like impossible. My entire life, I never had an experience like this one, I swear. I felt like I was on fire and I would do anything to make it stop. And so I quit. My thought process was, I'm sure they're gonna fire me anyway, but I'm reasonably smart and reasonably hardworking. I don't know how long it's gonna take, but I'm pretty sure I'll be able to get another high-paying job one day. And even if it pays half as much as Amazon did, for me, that's still a lot of money. But honestly, maybe I was just trying to convince myself. And the funny thing is, when I actually first sent my resignation email, my manager called me and basically said, come on, you don't have to quit.
Warum? Ja, da hätte ich als Manager auch blöd geguckt. So nach dem Motto, wie, du hörst auf? Du hast doch erst letzte Woche angefangen.
But I was like, no, I'm serious. This sucks ass. And then the next day, my senior manager called me and basically said the same thing. Somehow, they actually convinced me, and I was like, okay, maybe I can make things work here. And a couple days went by, and for the third and final time, I sent my resignation email. After quitting, I thought things would get better. They did not. Whenever I sat at my computer and opened VS Code, I would just get like this intense feeling in my stomach. And after a while, I just gave up.
Warum? Also so ganz folgen konnte ich ihm jetzt nicht. Also was war jetzt das Problem? Also er ist in ein neues Team gekommen. Die haben ihm gesagt, wir sind hier ziemlich am Arsch. Nerv uns nicht. Okay, ich meine, ich gehe mal davon aus. Ich glaube gar nicht, dass es ein wirkliches Skill-Issue ist. bei ihm gewesen ist, sondern es war eher, der ist mit dem Umfeld halt nicht klargekommen. Das kann ich persönlich auch nachvollziehen. Also mir fällt es auch schwer, in einem Umfeld zu arbeiten, wo ich halt den Eindruck habe, dass man irgendwie in so einer komplett, dass die Leute irgendwie in so einer komplett anderen Welt sind, so.
I think I recorded a few LeetCode videos, but I even stopped that because I was just so depressed. I was turning to drugs and alcohol.
Whoa.
I hit the bong so...
Das escalated quickly, huh?
So much that I literally didn't even feel it anymore. I was just in shock. How did this happen to me? This was not supposed to happen. It was supposed to be different. If I was stronger, this would have never happened to me. If I could just have one more chance, I know I could make things right. Maybe in another life, I'll make them proud. I literally...
Das ist ja, ich meine, ist ja noch kein Weltuntergang, oder? Ich meine, ja, ich verstehe es schon irgendwo. Du bist frisch von der Uni, fängst irgendwo deinen vermeintlichen Traumjob an, stellst dich raus, das sind alles Deppen, mit denen du halt in einem Umfeld, mit dem du überhaupt nicht klarkommst. Ja, schwer nachzuvollziehen. So ähnlich interpretiere ich das auch. Der hat da angefangen, die haben ihm gesagt, nerv nicht. Und er saß dann halt rum, war komplett überfordert mit dem, was man ihm vorgesetzt hat, was ja auch schwierig ist, so von 0 auf 100 ins kalte Wasser. Und was ich auch so ein bisschen raushöre, ist, dass er halt mit dem Umfeld überhaupt nicht klargekommen ist. Und das kann ich nachvollziehen, dass man da echt Bauchschmerzen hat. Also wenn du den ganzen Tag auf der Arbeit sitzt und permanent das Gefühl hast oder den Eindruck hast, dass du hier nicht hingehörst, so von den Leuten, und das ist unglaublich schwer zu beschreiben. Es ist ein bisschen so, stellt euch vor, irgendwie Freund von euch in der Schule hat Geburtstag und der lädt euch ein. Aber, also keine Ahnung, Freund, der nicht bei euch an die Schule geht, den ihr über irgendwie zwei Ecken kennt, lädt euch zum Geburtstag ein, und beim Geburtstag sitzen halt nur Leute rum, die ihr nicht kennt. Dann habt ihr auch, ja, da könnt ihr auch sagen, ja geil, jetzt kann ich mich einfach mal 3 Stunden kostenlos vollfressen, aber ihr fühlt euch eigentlich permanent unwohl, weil dort nur Leute sind, die ihr nicht kennt. Vielleicht komische Leute, wo ihr denkt, Alter, mit denen werde ich nie warm. Irgendwelche nervigen Leute, und wenn das halt so ist, ne, muss ja nicht so sein, aber kann auch sein, dass die alle ganz nice sind. Aber es gibt halt solche Veranstaltungen, auf denen man ist. Und wenn sich das so auf der Arbeit jeden Tag anfühlt, dann verstehe ich, dass das Umfeld so unangenehm ist, dass du das nicht aushältst auf Dauer.
Thought that to myself. It sounds cringy to say it out loud, but that's literally how I felt. I was at rock bottom. And this lasted for weeks, and it was not getting better until one day I made a huge mistake. I went to my fridge, I opened the freezer, I grabbed a piece of tin foil, I opened it and ate everything inside. It was like 5 or 6 tabs of LSD. Now it was...
Okay, das escalated jetzt wirklich quickly langsam. The fuck? Erstmal Frankfurt Hauptbahnhof.
A horrible decision, but I just wanted to feel like I was flying. Now, I did not fly. I spent that day laying down and watching the ceiling just spinning. All of the negative feelings I had were like 10 times more intense, and the thoughts just kept replaying in my mind. But that wasn't even the worst part of it. After it was over, the world around me had very noticeably changed. A school construction project next to where I lived was not really about the school. It was actually meant to spy on me. Why? That's the question I kept asking myself. Why?
Okay, da muss man jetzt aber fairness halber sagen, da kann jetzt Amazon ja nichts dafür. Ja? Amazon mag gerade in diesem Team vielleicht nicht der passende Arbeitgeber für ihn gewesen sein, aber da kann jetzt nur Amazon wirklich nichts für.
Is it that every time I go for a walk,
warum hat er überhaupt ein fettes Paket LSD in seinem Gefrierschrank? Ja, das ist die richtige Frage.
Are people following me? Why is it that every time I drive, police are following me? I know that sounds crazy, but here's one that's like
das,
a tiny...
Das soundet ein bisschen nach Kek Alu.
...a bit believable, at least for like a paranoid person. In college, I had my only internship at Capital One. During that time, there was a data breach on their services that were hosted on AWS. And it was actually intentionally caused by like a former Amazon engineer. And while I was at Amazon, I would sometimes take like handwritten notes, like about my tasks. So then I started thinking, oh shit, there's gonna be another breach and Amazon is gonna try to blame it on me. Why? I don't know, but I took those notes and I burned the shit out of them. Now, I'm not a big crier, I'm honestly not, but in this situation, it was so hard to get better because I just could not stop crying. Even worse, I couldn't remember anything. I would get up and walk to the kitchen and be like, wait, what am I doing again? Wait, how old am I again? What's my name again? Wait, didn't I?
Okay, dafür kann aber Amazon jetzt ja wirklich nichts.
A doctor's appointment today? I was so scared that I was just completely losing my mind, but I did not stay down. Almost every day, I would drive to an empty parking lot, and after I was done crying, I would read to myself, and I'll actually show you. Maybe working this particular job caused a little too much anxiety right now, but as I continue, I know pretty soon it will be easier and more manageable. You can even see the date, last edited August 20, 2020. I would read these words every single day until one day I could believe them. Even then, months went by of me doing nothing. I couldn't eat, I couldn't sleep, or even remember things. I didn't really...
Ich frag mich jetzt ernsthaft so, also, ich weiß halt nicht, ob das jetzt... Also am Anfang dachte ich noch, ist halt ein scheiß Umfeld bei Amazon. Aber ist halt die Frage, wäre das woanders in dem Fall so viel besser gelaufen?
Really know what else to do anymore, so I think on December 1st, 2020, I decided, okay, I'm just gonna solve a leak code problem every single day, regardless of what else happens around me. And the consistency and predictability of this actually helped me calm down a lot. And literally a week after that, I started feeling like a tiny bit normal again. So then I started making leak code videos again, literally like a week after that. It was such a strange feeling, like as quickly
as my... Ich müsste übrigens auch mal wieder ein Video machen, fällt mir gerade ein.
Brain had like come apart, was as quickly as it just came together. And I kept at it for a year until I got my first job interview and then job offer since quitting. And it happened to be at Google. And maybe this is the drugs talking, but ever since then, life just feels like a dream. Like it doesn't feel real to me anymore. I feel like every time
ich glaube, da hat sie echt ein bisschen zu viel reingehauen, ne?
I have to do something hard or something I couldn't do in the past, I literally feel like somebody else is doing it for me. Now, I'm not saying that leak code will cure your mental illness, and I'm not a doctor. But if I had to guess, this whole experience of going crazy was probably like drug-induced.
Also, ja, ich wollte gerade sagen, also was dem Health auf jeden Fall hilft, ist kein tiefgefrorenes LSD sich reinschmeißen.
Psychosis, at least from what I know. Now, I can't tell you exactly how to get into Google. I can't tell you exactly how to make a lot of money or whatever it is that you want to do. I wish I could, but I can tell you this, when you're consistent, never stay down, enjoy what you do, maybe even obsess over it, and lastly, are honest with yourself and a little self-critical, you tell me, would you want to bet against someone like that? I wouldn't, and for that reason, I'm never going to bet against myself. I'm Navi, and that's my story in my own words.
Okay. ja, gut, weiß ich nicht, was ich jetzt noch zu sagen soll. Aber es ist ja gut, dass sie wieder besser geht. Und jetzt wieder hart am Lead-Coden ist. Das sind POC Subscription. Der macht 24 Hours Lead Coding Go. Ich mach demnächst 24 Hours Lead Coding Cobol. Mal gucken, wer mehr Lead ist. Ja, und am besten auch nicht aus, also am besten gar nicht und dann keine ganze Tüte aus dem Kühlschrank. Ach so, mir wurde noch ein anderes Video vorgeschlagen heute. Die Wahrheit über C++.
Ey, what?
Chat, ich glaube, das müssen wir jetzt noch gucken. Es ist ja 3 Minuten 16. Ich weiß, dass der live ist. Unity interessiert mich nicht so sehr. Wir gucken uns jetzt lieber an die Wahrheit über C++, 3 Minuten 16. Und mal gucken, ob es wirklich die Wahrheit über C++ ist. Weil wie wir alle wissen, gibt es ja nur eine Wahrheit über C++. Das ist, dass es Kacke ist.
A lot of people don't like C++ when compared to its parent, C. C++ is misunderstood.
Ach ja.
Or is it? Should you even learn C++?
Nein.
C with classes, later renamed to C++, was invented by Jarne Strautze.
Man sollte kein C++ lernen. Man sollte C++ nur dann benutzen, wenn es halt nicht anders geht. Zum Beispiel für irgendwelche Microcontroller-Geschichten oder meinetwegen für Unreal Engine in Reihen oder so, wo du nicht drumherum kommst. Überall, wo du drumherum kommst, sollte man einfach die Finger lassen von C++.
C++ was invented by Jarne Strautze in 1979.
Ich bin mir ziemlich sicher, so spricht man ihn nicht aus.
Aim was to design a language in which I could write programs that were both efficient and elegant. Many languages force you to choose between the two alternatives. Since the initial release of the language, C++ has grown substantially while adhering to three core principles.
Haben wir das Video nicht schon mal geguckt? Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Principles. There should be no language beneath C++ except assembly.
Das haben wir schon geguckt. Weiß es nicht nochmal. Kenne ich schon. Das kommt irgendwie bekannt vor. So, welches Video sollten wir uns angucken? Das von Morpheus.
Ich bin sicher.
Wow, Alter, Leute, so laut, nicht so laut.
Tja, ihr habt von dem Unity-Skandal gehört. Wie ja. Sie mit einer einzigen Änderung in ihrem Preismodell.
Ja, wenn ich den Kerl schon sehe hier. Ich meine, man darf nicht vergessen. Max, du hast das ernsthaft so schnell im Wort jetzt gefunden. Krass, Alter. Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, man darf nicht vergessen, dass nach der Bekanntgabe, dass man mal sieht, wie toll die eigenen Mitarbeiter diese Entscheidung finden, es gab eine Bombendrohung bei Unity und dann hat sich rausgestellt, das war von einem Mitarbeiter von Unity. Also die scheinen das auch nicht so geil zu finden.
Weil die Existenz von einer Vielzahl Entwicklern gefährden.
Ja, jetzt haben sie sich mal wieder entschuldigt, wie immer. Ja, mittlerweile ist ja bei Spiele-Releasen auch schon normal, dass zu dem Release schon der passende Entschuldigungsletter live geht. Ab 7 Minuten 51, okay.
So. An diesem Punkt sollte ich euch alle ungefähr abgeholt haben und an diesem Punkt wird sich meine Berichterstattung von den anderen Medien wahrscheinlich unterscheiden.
Okay.
Denn ich sehe hier ein Gesamtproblem. Ein Problem, das insgesamt so groß ist, dass wir uns einfach mittlerweile als ITler drum kümmern müssen. Unity ist für viele Indie-Studios kein vertrauenswürdiger Partner mehr.
Ja.
Das kann ich nachvollziehen. Ich habe vor kurzem einen Talk von einem sehr kleinen Studio aus Freiburg gehört, der Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Und auch wenn nur 10% der Studios betroffen sein sollen, hat es halt nachhaltig das Vertrauen in die Firma zerstört.
Ja.
Woher weiß man, dass das nicht bald wieder passiert? Nur eben leicht anders. Ja. Das bedeutet aber, alle Spiele, die man bisher entwickelt hat, sind nichts mehr wert auf dem Markt. Noch viel schlimmer, ihr müsst neue Projekte in eine andere Engine portieren. Und das bedeutet, ihr müsst die Engine, die ihr dann danach benutzen wollt, neu lernen. Komplett. Und hier kommen wir zu meinem großen Punkt.
Das glaube ich nicht. Also ganz ehrlich, wenn Spiele schon nennenswert fortgeschritten sind in der Entwicklung, ich glaube, die wenigsten werden jetzt einen Engine-Wechsel dafür machen. Ich meine, klar, wenn es ein Ein-Mann-Projekt ist, kein größeres Projekt wird es zwischendrin Engine-Wechsel machen.
Eure gesamte
Erfahrung. Du musst auf jeden Fall neu lernen, weil das nächste Projekt wirst du wahrscheinlich nicht mehr mit Unity machen.
In der IT, eure Expertise bezieht sich hauptsächlich auf den Tech-Stack, mit dem ihr arbeitet.
Ja, richtig. Was ist passiert? Unity, also ich versuche das mal zu rekapitulieren, bin gar nicht sicher, ob ich das alles aus dem Kopf hinbekomme. Unity hat gesagt, sie ändern ihr Lizenzmodell für Unity und die Leute sollen jetzt ab, glaube ich, 1.1.2024 auch rückwirkend, also auch für Spiele, die schon veröffentlicht wurden vor ein paar Jahren oder so, ab einer gewissen Anzahl von Downloads, wohlgemerkt, nicht Käufen, sondern Downloads bzw. Installationen, Geld an Unity bezahlen. Und da haben halt viele gesagt, Unity kann uns mal.
Das kleine Studio meinte, wir haben bislang alle unsere Projekte mit
Unity erstellt. Und das Ganze auf Grundlagen von Statistiken, die nur Unity kennt. Wo man nicht genau weiß, wie diese Werte und Metriken überhaupt zustande kommen. Geht das überhaupt rechtlich? Das werden wir noch sehen, ob das geht. Weil theoretisch betrifft das Microsoft auch mit dem Game Pass. Und Microsoft wird einen Scheiß tun, ihren Unity-Geld zu bezahlen, einfach so.
Und werden es deswegen auch weiterhin tun, weil wir die Engine gut können.
Ja.
Anderes Beispiel. Bei Witcher 3 hat man gemerkt, dass die Entwickler so allmählich mit ihrer Engine warm wurden und mit all den Möglichkeiten, die sie eben anbietet, als das zweite DLC von Witcher 3 veröffentlicht wurde. Man wirft also nicht nur die komplette Arbeit weg, wie im Fall von Cult of the Lamb, sondern auch die Erfahrung, wenn man die Engine wechselt. Stellt euch vor, die Programmiersprache Java macht so etwas und ihr seid von Java abhängig. All eure Projekte sind...
Das ist ein gutes Beispiel. Oracle macht ja viele merkwürdige Dinger. Ich meine, Oracle sind die ersten, denen ich auch so einen Move zutrauen würde. Zum Glück sind die meisten ja heute auf OpenJDK und können ein bisschen mehr auf Oracle scheißen. Aber Oracle ist ein gutes Beispiel.
In Java, ihr habt eure Assets im Java Store, aka eure Module, und plötzlich verlangt Java Gebühren für zum Beispiel jeden Endpoint-Aufruf. Wenn ihr dann umsteigen müsst auf eine andere Sprache, einen anderen Tech-Stack etc., dann kostet euch das mindestens 3 Jahre Berufserfahrung, für die man ja auch bezahlt wird auf dem Arbeitsmarkt. Und so abwegig ist das Ganze tatsächlich gar nicht. Schauen wir uns ganz kurz die Web-Frontend-Frameworks an. Richtig weit verbreitet sind derzeit Angular.
3 Jahre ist natürlich ein bisschen so pauschal. Ich meine, je nachdem, was du halt im Gaming-Bereich machst. Es gibt sicherlich einige Sachen, die sich transferieren lassen. Aber ja, es ist schon was grundsätzlich anderes.
Und React. React ist von Meta, Angular ist von Google. Sie sind hauptsächlich deshalb so weit verbreitet, weil sie gute Maintenance haben. Sprich, weil Google und Meta dahinter steht und diese Frameworks immer weiterentwickelt und verbessert. aber auch Dart und Flutter ist von Google. Dart und Flutter, die ursprünglich mal für Apps entwickelt wurden.
Ich verstehe bis heute nicht, vielleicht hat ja jemand von euch Five-Headern im Chat eine Idee. Ich verstehe bis heute nicht, warum Flutter nicht auf Go, sondern auf Dart aufbaut.
Auch immer mehr für Webentwicklung. Wenn jetzt Google sich entscheidet, auf Dart und Flutter umzusteigen und Angular nicht mehr weiterzuentwickeln oder zumindest sehr viel weniger, ja, dann würde es früher oder später vermutlich verschwinden. Vermutlich nicht für Dart und
Flutter. Naja, man sieht es ja in manchen Projekten. Guckt euch mal Terraform an und da war das nicht so schlimm wie bei Unity. Terraform gibt es jetzt auch einen größeren Fork. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, ob das alles so auf Dauer wird, aber okay. Schauen wir mal. Das passiert immer mal wieder, dass es größere Lizenzänderungen gibt und das macht auch immer mal wieder Probleme. Angular ist komplett Open Source, ja.
Flutter, da bin ich ehrlich. Ich schätze, die Entwickler würden dann eher in Richtung React oder Vue abwandern. Bevor Dart und Flutter so groß ist wie Angular, wird es nämlich noch eine ganze Weile dauern. Aber diese Gefahr besteht durchaus. Wie gesagt, wenn ihr einen neuen Job sucht, ist es normal, dass sich euer Tech-Stack ändert. Aber genau deswegen sind ITler so unfassbar teuer auf dem Fachmarkt, weil sie in den doch teils sehr unterschiedlichen Tech-Stacks erstmal noch eingelernt werden müssen. Klar, die Sprache bleibt dieselbe und die Frameworks sind grundsätzlich vielleicht sogar sehr ähnlich. Aber diese kleinen Tricks, diese Lifehacks, mit denen man eben besonders effizient etwas tut, die gut, Bibliotheken, das, an die man sich...
Das kommt mit der Erfahrung in dem jeweiligen Gebiet, ja. Das stimmt schon.
Ökosystem gewöhnt hat.
Ja.
All das fällt einfach weg. Und das kommt oft erst eigentlich nach Jahren wieder voll zurück. Ob ich jetzt ein Asset im Unity Store kaufe oder ein Asset im Unreal Engine Store, macht einen großen Unterschied. Bei Unity programmiere ich C#, bei Unreal Engine programmiere ich C++.
Ja, leider.
Das sind andere Sprachen. Das gilt übrigens natürlich auch, wenn nicht sogar besonders für die Sys-Admins unter euch. Wenn ihr mit Kubernetes arbeitet und plötzlich könnt ihr das nicht mehr benutzen, weil sie irgendwas an ihrem Pricing-Modell gemacht haben, was es komplett zu teuer macht, dann ist das ziemlich schmerzhaft. Wenn euer ganzes Unternehmen mit AWS arbeitet, also der Amazon Cloud, und plötzlich kommen Änderungen bei Amazon, die unfassbar ungünstig für euch sind und die euch zu Azure zwingen, dann sind das Kosten. Das ist wahnsinnig viel Zeit und das wird nicht von Amazon für euch bezahlt. Wir haben also in unserem Beruf...
Das ist tatsächlich auch was, denke ich, an vielen Stellen unterschätzt wird. Dass dieser Trend Multi-Cloud und ein bisschen anwenderunabhängig, also das kommt ja jetzt gerade so etwas zögerlich auf, aber ganz, ganz gelöst bekommt man das Problem nicht, weil gerade die Cloud-Hersteller auch sehr darauf spekulieren, dass du eben in ihrem Ökosystem bleibst. Mit dem, was sie anbieten. Und so ein kompletter Cloud-Anbieterwechsel ist natürlich schwierig, umso mehr du vom jeweiligen, also Spezialitäten du vom jeweiligen Cloud-Anbieter benutzt. Benutzt du zum Beispiel irgendeinen selbst installierten RapidMQ als Message-Dienst, kein Problem. Benutzt du Google PubSub, wechselst du nicht einfach mal zu Azure, wie heißt das bei Azure? Eventbus, glaube ich.
Ein inhärentes Risiko, dass unser Wissen einfach teilobsolet wird. Und das haben wir selbst eigentlich nur geringfügig in der Hand.
Das
Und
stimmt. Leider wird es nicht. Das stimmt. Ich muss euch aber ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so schlimm. Ich meine, unabhängig davon, dass das scheiße ist, was Unity macht und auch das mit dem Terraform-Fork und alles und dass es blöd ist, wenn richtig tolle Sachen auf einmal ja irgendwie in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, es passiert laufend. Vor ein paar Jahren hat jeder, ganz am Anfang, ja, hat jeder sowas wie CF Engine für Serverautomatisierung verwendet. Also, nach irgendwelchen eigenen Skripts. CF Engine war, ich weiß nicht, ob das jemand von euch mal benutzen musste. Danach kam sowas wie Chef und Puppet. Dann kam Ansible. Und mittlerweile sind wir eigentlich so weit, dass man Ansible auch schon fast nicht mehr braucht. Je nach Infrastruktur natürlich. Dass man Ansible auch schon nicht mehr braucht, dass der Trend eindeutig hingeht in möglichst statische Configs und Infrastruktur wegschmeißen, Infrastruktur neu bauen. Mit Terraform oder irgendwelchen anderen Professionierungssachen. Also das ist permanent im Fluss. Und wenn ich jetzt super krass mich mit Ansible auskenne, ja, oder wenn ich mal super krasser Puppet-Experte gewesen bin, auch gelitten. Aber trotzdem muss man sagen, es sind zwar komplett unterschiedlich ein paar Sachen, aber so ein bisschen Transfer kann man da schon machen. Ja, Terraform gibt es jetzt ja auch. Open Tofu habe ich letztens gesehen, ist ja Fork, ne? Aber das geht mit dem Job einher, dass permanent neue Sachen dazukommen und andere Sachen obsolet werden. Kann man den Fork schon verwenden, ja.
Nicht besser, wenn wir uns kleinere Bibliotheken etc. anschauen. Vielleicht erinnert ihr euch sogar noch an den Vorfall mit Discord.py. Wenn unabhängige Entwickler einfach keine Zeit mehr für ihre Freizeitprojekte haben, keine Lust mehr auf das Projekt haben oder
irgendwie... Ich erinnere mich an Log4j.
...das wegfallen, dann sterben viele...
Was auch nur von... Okay, anderer Punkt. Er meint was anderes. Aber es ist auch eine Library gewesen, die ja, glaube ich, von irgendwie 2 Maintainern gepflegt wird oder sowas.
Bibliotheken. Ganze Firmen bauen aber auf diesen kleinen Bibliotheken. Und wie wir schon bei Sicherheitslücken gelernt haben, ist das von Zeit zu Zeit ein ziemlich wackeliges Konstrukt.
Das stimmt.
In der Fachsprache läuft das übrigens alles unter Dependency Management, also dem Management von Abhängigkeiten. Im Grunde sind ja eure Bibliotheken Zulieferer für euch. Unity Engine ist ein Zulieferer für die Spielestudios. Und ihr kennt das Ganze vielleicht für NPM zum Beispiel unter der PackageLog.json. Ja. Möchte man hier wirklich
NPM install is even is odd, genau,
gründlich sein, dann müsste man jedes Modul prüfen und eigentlich, wenn sie wegfallen, die freiwilligen Entwickler, selbst die Weiterentwicklung garantieren. Das gilt dann aber auch für transitive Abhängigkeiten. Also,
ja gut, JavaScript ist jetzt halt schon das krasseste Beispiel ever dafür, ja. Weil in JavaScript hast du ja simple Command-Line-Node-Projekte, haben irgendwie 800 MB Node-Modules und sowas drin. Also das ist, JavaScript ist da wirklich schon extrem. Wobei man sagen muss, Rust ist da auch ziemlich extrem. In Rust gibt's auch für jeden Furz Packages.
Docker.
Und das ist da auch ganz normal.
Nutzt das und das wiederum nutzt das. Wenn ich jetzt Docker sicher weiter benutzen möchte, muss ich mich darum kümmern, dass Docker weiter genutzt wird, dass diese Bibliothek weiter genutzt wird und dass deren Bibliothek auch weiter genutzt wird. Das ist natürlich schlicht unmöglich, da viele Projekte nicht mal sagen, welche Abhängigkeiten sie haben und wir am Ende sogar beim Betriebssystem selbst landen. Und wenn wir uns dann einem Projekt wie Unity verschreiben, das natürlich auch nicht Open Source ist, dann haben wir natürlich keine Möglichkeit.
Das ist natürlich das eigentliche Problem bei wirklich großen, bekannten Open Source Projekten. Wenn da irgendwas ist und da die Millionen drinne stecken, ist die Chance zumindest größer, dass sich irgendjemand findet, der das übernimmt. Mal gucken, wie sich der Terraform Fork weiterentwickelt. Wir wissen es ja nicht. Vielleicht schläft es jetzt auch einfach nach ein paar Monaten wieder ein.
Dem Ganzen zu beugen. Auch wenn es eigentlich unser gesamtes Geschäftsmodell zerstören kann oder sogar tut und unser angesammeltes Wissen zumindest zu einem Teil überflüssig werden lässt. Ein Mitbestimmungsrecht wäre natürlich toll, aber das hatten ja nicht mal die eigenen Entwickler von Unity. Und das ist wahnsinnig schade. Aber auch für mich ist Unity kein guter Partner mehr. Ich habe ja schon Tutorials zu Unreal Engine 4 gemacht. Das ist zumindest eine Alternative. Aber man muss es trotzdem neu lernen.
Ja. Ah ja. Es stimmt schon, das ist ein allgemeines Problem. Jetzt auch kein neues in dem Sinn. Man hat es bei Unity wieder gesehen. Letztendlich gehört es irgendwie mit dabei. Das Zeug verschwindet, neues dabei kommt. Kennst du das hier? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Das ist Das ist das Zeug, das über irgendwelche Post-Install Scripts in NPM-Packages Sachen installiert werden können, oder? Das ist ja nichts Neues. Das Ding ist halt das, es wird wahrscheinlich noch Jahre dauern. Also ich bin nicht in der Spieleentwicklung drin. Das ist auch kein Thema, was mich groß interessiert. Aber ich gehe halt mal davon aus, dass es noch Jahre dauern wird, so, selbst wenn das viel Zuspruch bekommt, bis Godot auf einem Niveau ist und vor allem Ökosystem hat wie Unity, wenn überhaupt jemals. Also sowohl vom Funktionsumfang her als auch von den 1000 Sachen drumherum. Eines ist natürlich eine sinnvolle Sache und für alle Beteiligten besser, wenn man auf einer Source Engine aufbaut. Generell, was eigentlich, egal was es ist, immer von Vorteil ist. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum Mojo, dieser neue kompilierte Python-Verschnitt, so einen großen Anklang findet, obwohl er nur als, ja, irgendwann machen wir ihn mal Open Source geplant ist. Das ist halt nix, ne? Wenn du dir überlegst, was Unity ausgibt, wahrscheinlich fürs Weiterentwickeln ihrer Sachen, ist wahrscheinlich 50.000 Euro im Monat nix. Davon kannst du 10 Entwickler bezahlen. Also, und das, mit 10 Entwicklern hast du halt ein bisschen Probleme da aufzuholen. Aber ich sag ja nicht, dass es was Schlimmes ist. Ich meine nur, es ist auf jeden Fall, also das, ich find's ja gut. Aber ich weiß, es wird ja natürlich eine ganze Weile dauern, bis sie soweit sind. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht. Also explizit mit Game-Entwicklung habe ich keine Ahnung. Das ist natürlich schon ein Vorteil, wenn alle da was contributen können. Wobei das auch nicht immer nur... jetzt so von Vorteil ist. Ja, das kann auch ganz schön Arbeit machen. Schwer zu sagen, also... es wäre auf jeden Fall cool. Also noch eine ordentliche, gerade was Game Engines angeht, ich weiß nicht, wie das bei Unity, wie das bei Unreal ist. Also ich gehe mal davon aus, Teile von Unreal sind Open Source, aber wahrscheinlich die eigentliche Core-Engine-Sache nicht. Oder ist Unreal sowas mit, es ist nicht wirklich Open Source im Sinne von, tja, wie das die Open Software Foundation ja immer definiert hat, aber man darf reingucken. Als Auserwählter, keine Ahnung, wie das bei Unreal läuft. Gibt ja so Lizenzmodelle. So, es ist eigentlich, es ist keine Open Source im klassischen Sinne, aber mit dem passenden Lizenzvertrag darfst du reingucken, so. Ist sie Open Source? Ich habe keine Ahnung. Ist, wenn du das sagst, ich hab mich damit... ich beschäftige mich wenig mit Spieleentwicklung. Es ist einfach ein Gebiet, das interessiert mich nicht. Ich spiele ab und zu mal Spiele, ja klar, aber selbst Spiele entwickeln hat mich noch nie groß interessiert. Man kann Unreal downloaden, weißt du? Das kannst du vergessen. Ich glaube, eines der größten Probleme... was ist eigentlich aus dem Amazon-Fork von der CryEngine geworden? Das hat auch niemand interessiert, oder? Schon wieder vergessen, wie das heißt. Irgendwas Holzfäller oder sowas hieß das Ding noch. Lumberjack. Ja. Oder so ähnlich. Star Citizen ist auf CryEngine. Ja, doch. So ziemlich das Einzige, was mir einfällt, was irgendwie CryEngine verwendet. Außer halt Crytek-Spiele selbst. Ist es das? Okay, bist du. Ist mir neu. Aber wie gesagt, Spiele-Engine-Entwicklung und so, ich verfolge das nicht. Spieleentwicklung juckt mich nicht. Nichts, was mich persönlich groß interessiert. So, Leute, ich muss jetzt ins Bett. Morgen früh muss ich 7 Uhr irgendwie in dem Dreh aufstehen, Frankfurt fahren. Da habe ich ja schon wieder Bock drauf, Alter. Nachdem das mit der Bahn so gut funktioniert hat am Freitag, wird es richtig Bock morgen nochmal. Far Cry nutzt ja, das ist ja logisch. Ach Moment, du meinst das neue Far Cry? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube die neuen, nee. Ich glaube die neuen Far Crys sind nicht CryEngine. Das erste. Aber ich glaube danach nicht mehr. Ich glaube das zweite ja auch schon nicht mehr. Das erste? Gut, Crysis. Wobei es gab schon lange kein neues Crysis mehr, ne? Das letzte. Auch schon wieder ein paar Jährchen her. Gut, die haben jetzt ja Hunt Showdown. Das macht ja wohl ganz gut Kohle. Erstmal kein neues Crysis geben. Ich hab persönlich der Meinung bin, dass das erste Crysis das Beste war. Und das erste Far Cry war auch mega. Ich persönlich mochte allerdings Far Cry 3 auch noch. Die anderen sind auch gar nicht so übel, aber es ist einfach zu viel Aufguss davon. Ja, also Vierer und so. Aber Far Cry 3 war auch nice. Ich weiß, mein Fahrrad ist aber nicht angekommen. Laut DHL ist es jetzt zum dritten Mal schon in der Zustellbasis oder sowas. Echt? Ja gut. Elder Scrolls 6 wurde auch angekündigt vor einer ganzen Weile. Okay. Leute, wir hören uns. Bis dann, macht's gut. See you.